Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Als Predigttext haben wir heute Kolosser 1, die Verse 9 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse: Deshalb hören auch wir nicht auf, spricht in diesem Zusammenhang von sich und Timotheus, mit dem er diesen Brief zusammen schreibt, das sind die beiden wir. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend zu jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in den gelesenen Versen redet Paulus von wichtigen Gebetsanliegen im Blick auf die Gemeinde. Nicht, worum die Gemeinde für andere bitten soll, sondern warum er mit Timotheus zusammen für die Gemeinde beten und bitten will. Ich habe das Thema gewählt: Vorwärts, eine dem Herrn entsprechende Gemeinde. Wir könnten aber auch das Thema wählen: Fürbitte für die Gemeinde oder, wie wir noch sehen werden, die alles umfassende Fülle in Christus. Denn genau darum bittet Paulus, dass die Gemeinde in Kolosse in dieser Fülle leben möge. Paulus erbittet, dass die junge Gemeinde in Kolosse nicht stecken bleibt in dem, was sie schon hat und ist. Gott hatte in der Vergangenheit schon viel gewirkt in dieser Gemeinde. Er hatte viel getan, das Grund zu Freude und Dank gab. Aber Gott kann ja noch viel mehr. Er möchte noch viel Größeres geben und tun. Und deshalb kennt Paulus keine schnelle Selbstzufriedenheit, die sich an dem genügen will, was sie hat, jetzt nicht in dem, dass sie sich nicht genügen lassen will und undankbar wäre, aber indem sie selbstzufrieden und satt sich aus dem ausruhen wollte und nicht weiterkommen wollte geistlich. Paulus sagt, Gott hat die Fülle von uns, für uns. Und darum greift Paulus auch für die Gemeinde in Kolosse zuversichtlich und ungeniert in seinen Gebeten nach dieser Fülle. Jetzt darf ich den Waldemar bitten, mir das Ding mal genau, es funktioniert, gell? Es ist heute Morgen ein anderes Notebook, das war gerade der Test. Vielen Dank. Ich habe den Abschnitt im Wesentlichen hier nochmal, diese drei Verse auf der Folie, und diese rot hervorgehobenen Begriffe markieren, wie Paulus siebenmal in diesen drei kurzen Versen die alles umfassende Fülle in Christus Jesus zum Ausdruck bringt. Auch nicht nur im Begriff erfüllt, sondern eben indem Paulus ganz ungeniert spricht von aller, allem und jedem. Also ganz unbegrenzt greift er nach einer umfassenden, uneingeschränkten Fülle, die uns in Christus zugesprochen ist. Einer der Ausleger sagt, es ist ihm zweifellos ernst mit diesem Bitten. Paulus erbittet von ganzem Herzen, mit ganzem Ernst, dass die Gemeinde Jesu in dieser Fülle lebt. Denn das Evangelium ist eine lebendige Größe. Es wächst und bringt Frucht. Wenn wir einen frischen Baum im Garten gesetzt haben, sind wir auch nicht zufrieden, wenn der nach 5 Jahren noch genauso aussieht wie vorher. Wo Leben ist, ist Wachstum, ist Gedeihen, Frucht. Und so ist auch die vom Evangelium ins Leben gerufene Gemeinde ein lebendiger Organismus. Er kann nicht auf dem stehen bleiben, was er ist, bei dem Stand. Er soll auch nicht nur notdürftig vor sich hinkümmern, er soll wachsen und Frucht bringen. Wir begegnen einer klaren Sicht des Ziels und einem hellen Blick für die Größe der Aufgaben, die vor der Gemeinde liegen. Dafür betet Paulus, dass diese Gemeinde in der alles umfassenden Fülle in Jesus lebt. Jetzt sind wir gespannt, wofür betet Paulus? Wo wird es konkret, wie diese alles umfassende Fülle in Christus aussieht? Wie sie ergriffen wird, wie sie Gestalt gewinnt? Paulus nennt dazu vier Punkte, die sind somit in dem grün markierten Text enthalten. Als erstes die Erkenntnis des Willens Gottes, als zweites das entsprechende Leben, dem Herrn würdig zu wandeln. Und dazu gehört auch fruchtbar zu sein in jedem guten Werk. Dann drittens die Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit und viertens Ausharren in Langmut. Also Erkenntnis, das entsprechende Leben, die Kraft, die Ausdauer. Das Erste, was wir bei diesem Vorwärts brauchen, was bei jedem Vorwärts im Leben sinnvoll ist, man weiß es, ist was? Richtig. Ganz konkret, ganz praktisch, auch im Alltag. Bevor ich anfange, vorwärts zu streben, musste ich eines wissen. Das Ziel. Wohin? Ganz genau, ganz einfach. Damit ihr die Erkenntnis seines Willens, das ist das erste Vers 9, damit ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und geistlichem Verständnis, wo die Erkenntnis des Willens Gottes fehlt, wird aus allem Vorwärts in der Gemeinde ein blinder Aktionismus. Man weiß ja gar nicht, wohin. Man treibt und treibt um und macht sich und andere müde und schlapp und kommt dem Ziel, wenn überhaupt, nur per Zufall näher. Denn man hat das Ziel ja noch gar nicht erkannt und nicht fest im Blick. Das Erste deshalb die Erkenntnis seines Willens. Durch alle geistliche Weisheit und alles geistliche Verständnis. Das ist jetzt ein ganz spannender Text in diesen Versen, nämlich in der Frage, wie gewinnen wir nun die Erkenntnis seines Willens? Wie kommen wir dazu? Hier spricht die Bibel ganz klar von dem griechisch auch oft auch bekannten Wort, das haben wir in den Fremdwörtern, die Sophia, die Weisheit, die Philosophie zum Beispiel. Kommt in vielen entsprechenden Fremdworten mit vor und meint geschickt im Sinne von geübt, dann das Adjektiv oder das Verb dazu heißt unterrichten, belehren. Das heißt, die ganze Wortfamilie um diesen griechischen Begriff herum zeigt, es geht hier nicht in erster Linie um eine Weisheit, die senkrecht oben vom Himmel gefallen ist. Es geht um eine erlernte, um eine eingeübte Weisheit. Ich bete um die Erkenntnis des Willens Gottes. Aber dann warte ich nicht, bis ein Zettel vom Himmel fällt. Ich weiß nicht, wie viele ihr solche schon gekriegt habt. Ich noch keinen einzigen, ehrlich gesagt. Oder bis eine unüberhörbare Stimme aus dem Irgendwo zu mir spricht. Das gibt's zwar schon eher einmal, dass jemand auch ganz deutlich die Stimme Gottes hört, die in einer bestimmten Situation zu ihm redet, aber das sind doch ganz gewiss die ganz seltenen Ausnahmen. Es ist interessant, dass die Bibel uns ganz klar sagt, ich gebrauche vielmehr den Verstand, den Gott mir gegeben hat. Der Wille Gottes wird nicht durch Gefühle und Intuition erkannt, sondern durch geistigen und geistlichen Scharfsinn. Das hebt noch stärker der zweite Begriff hervor, den Paulus hier verwendet, allem geistlichen Verständnis. Dieser griechische Begriff bezeichnet exakt die Auffassungsgabe, die Urteilskraft, den Scharfsinn. Selbstverständlich kann Gott, wenn und wo er will, auch durch Visionen, durch Prophetien, anderes unmittelbares Reden und sich offenbaren, seinen Willen kundtun. Aber das sind die seltenen Ausnahmen. In der Regel sollen wir unseren Verstand gebrauchen. Allerdings, und das gibt dann auch dem Gebrauchen des Verstands die Richtung vor, ganz klar, das ist nun der entscheidende Punkt, nicht um unseren Willen zu erkennen, nicht um zu fragen, was mir am besten in den Kram passt, was für mich der angenehmste Weg ist, denn es geht ja um die Erkenntnis seines Willens, um die Frage, was will Gott, was ist sein Weg? Und das erfahren wir, wenn wir unseren Verstand, unsere Urteilskraft, unseren Scharfsinn einsetzen, damit wir seinen Gedanken nachdenken können. Und die sind eben nicht irgendwo zu finden, nicht in menschlicher Weisheit und Philosophie und Wissenschaft, sondern in seinem Wort. Und das heißt, wir gebrauchen unseren Verstand im Hören auf sein Wort, das er uns die in der Bibel offenbart hat, damit wir seinen Willen erkennen. Natürlich den Verstand, den wir haben, gefangen nehmen lassen unter den Gehorsam Christi, unter die Leitung des Heiligen Geistes. Es ist nicht der autonome, der von Gott unabhängige menschliche Verstand, der kommt zu nichts an Erkenntnis des Willens Gottes. Aber es ist hochinteressant und deshalb betone ich so ausdrücklich, die Bibel redet den Gebrauch des Verstandes nicht klein, sie macht ihn ganz wichtig. Aber den Gebrauch des Verstandes unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dass das der Weg der Erkenntnis ist, das lesen wir nicht nur hier. Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und das griechische Wort redet hier vom Verstand, von der Fähigkeit des Denkens. Unsere Art zu denken soll eine ganz, ganz, ganz andere werden als die Art, wie die Welt denkt. Erneuerung eures Sinnes. Erst wenn diese Erneuerung unseres Denkens stattgefunden hat, dann können wir prüfen, damit ihr prüfen könnt. Das griechische Wort an dieser Stelle meint wirklich das echte verstandesmäßige, quasi wissenschaftliche Prüfen, etwa wie im Labor, wo wissenschaftliche Experimente und Versuche durchgeführt werden. Also durch einen vom Geist Gottes erneuerten Verstand, eine vom Geist Gottes erneuerte Denkweise sollen wir dann sorgfältig unter Verwendung dieses Verstandes prüfen, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Gott Wohlgefällige und das Vollkommene. Ebenso Hebräer 5, Vers 14. Den Vollkommenen aber gehört starke Speise. Und wer sind nun die Vollkommenen, von denen Hebräer 5 redet? Die durch Übung der Sinneswahrnehmungen. Übung wieder, die Gewöhnung, die durch Übung, durch Praktizieren erworbene Fertigkeit. Wenn einer eine Ausbildung macht, meinetwegen zu Maschinen- oder Werkzeugschlosser oder was, dann steht der Wochen und Monate und Lernpfeilen. Übung, genau das meint dieser Begriff. Durch ein Leben in der Nachfolge Gottes einüben geistlichen Lebens und geistlicher Schritte. Übung der Sinneswahrnehmungen, jetzt wieder der Verstand muss geübt werden. Das griechische Wort meint den Sinn, die Sinneswahrnehmung zum sittlichen Unterscheidungsvermögen. Was ist gut und recht vor Gott und den Menschen? Was ist anständig, was gebührt sich, was ist unanständig, was gebührt sich nicht vor Gott und den Menschen? Und genau so setzt der Satz zu Ende, zur Unterscheidung von Gut und Böse. Das heißt, geistliches Unterscheidungsvermögen, geistliches, nicht nur geistiges, verstandesmäßig, auch geistliches, christliches Unterscheidungsvermögen, ist etwas, das wir bekommen durch Übung. Übung nun natürlich worin? Nicht etwa im Joggen oder durch andere Dinge, sondern durch den täglichen Umgang mit dem Wort Gottes. Durch ein tägliches Leben ganz nah bei Jesus und mit ihm. Wir lesen das Wort Gottes. Durch die Leitung des Heiligen Geistes und den Gebrauch unseres Verstandes versuchen wir, dieses Wort zu erkennen. Wir setzen es praktisch im Leben um und werden so immer geübter, indem wir tun, was wir erkannt haben. Geübt werden wir nicht durch die Theorie, sondern nur im praktischen Leben. Kein Wissenschaftler wird geübt, außer vielleicht einem reinen Mathematiker, wenn er nur über seinen Formeln brütet. Jede praktische Wissenschaft bewährt sich erst in der praktischen Umsetzung. Wir erinnern uns an den Chemieunterricht. Da hat uns der Chemielehrer erzählt, welche Pülverchen da jetzt miteinander welche Mischung ergeben und was am Schluss dann dabei rauskommt, wenn er das über den Bunsenbrenner erhitzt. Soweit die Theorie. Ob die stimmt, das zeigt sich dann, wenn er Sicherheitsglas runtermacht, sein Reagenzgläschen am langen Stecken über den Bunsenbrenner hält und dann sieht man, ob die Reaktion so verläuft, wie er es vorhergesagt hat oder ob das Reagenzgläschen in 100 Fetzen auseinanderfliegt. Dann hat die Theorie nicht gestimmt, außer das hätte das Ergebnis sein sollen. Also, erst in der Praxis erweist sich, ob sich die Theorie der Formeln in der Praxis auch bewährt oder ob die Theorie dem Wissenschaftler mit lautem Knall um die Ohren fliegt. Wir brauchen also verstandesmäßige Weisheit und geistlichen Scharfsinn, die gegebene Lage zu beurteilen und die rechten Mittel zu finden, die nötig sind zum guten Werk. den Willen Gottes zu erkennen. Das ist logischerweise die erste Voraussetzung. Es gilt wie in der Medizin, wo keine gründliche Diagnose geschieht, ist jeder Behandlungserfolg purer Zufall. Wir sollen aber in unserem Leben mit Jesus nicht zufällig, gelegentlich, eher fast schon aus Versehen auf Gottes Wegen gehen, sondern aufgrund sorgfältiger Prüfung des Willens Gottes möglichst dauerhaft und regelmäßig. Und damit sind wir beim zweiten, bei den Herrn entsprechenden Leben, dass ihr würdig wandelt dem Herrn. Was meint würdig? Angemessen. Ein Beispiel. Wir haben ja in Riedlingen gar nicht weit von hier ein BMW-Autohaus. Was für ein Auto welcher Marke wird der Chef des Riedlinger BMW-Autohauses mutmaßlicherweise fahren? Es könnte eine chinesische Mercedes-Kopie sein, links oben, vom Original optisch zumindest kaum zu unterscheiden. Ich vermute eher nicht. Er könnte sich wohl auch ohne weiteres das Original leisten. Selbst ein Porsche müsste bei seinem Portemonnaie drin sein, möglicherweise sogar ein Ferrari. Obwohl ich es nicht weiß, bin ich mir ziemlich sicher, was für eine Marke wird er fahren? Einen BMW. Gehe ich mal gebührenderweise davon aus. Wenn der Chef des BMW-Autohauses einen Skoda fährt, weil der im Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht günstiger ist, oder einen Ferrari, weil der cooler aussieht, oder einen Bugatti Veyron, weil der 1001 PS hat, mit 407 Kilometer das schnellste Straßenfahrzeug der Welt ist und in sagenhaften 2,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn sowas der BMW-Chef fährt, wer soll dann noch einen BMW kaufen? Also, wenn der BMW-Chef für sich persönlich ein Auto gleich welcher anderen Marke geeigneter findet, dann ist das ein ganz schlechtes Argument für sein eigenes Angebot. Genau diesen Zusammenhang beschreibt der griechische Begriff würdig. Dass ihr würdig wandelt dem Herrn. Leben wir so, dass man in unserem Leben erkennen kann, dass uns das Angebot des Herrn überzeugt hat. Oder nehmen wir das allenfalls am Sonntagvormittag für eine knappe Stunde in Anspruch und wenden uns dann wieder den wesentlichen Dingen des Lebens zu. Oder ist unser Leben so, dass es ausstrahlt, das Angebot des Herrn ist das Wesentliche unseres Lebens. Der Chef des BMW-Autohauses muss logischerweise ein Auto seiner eigenen Marke fahren, damit man ihm das Anpreisen eines BMW glaubwürdig abnehmen kann. Unser Leben, unser Wandel muss so sein, dass man uns das Anpreisen der Liebe Gottes und der Güte Gottes abnehmen kann. Unser äußerer sichtbarer Lebenswandel soll bis ins Detail hinein erkennen lassen, dass wir Gottes Kinder sind. Dass er würdig wandelt dem Herrn, ihm in allen Dingen zu gefallen. Nur ein solches Leben kann ein glaubwürdiges Zeugnis sein, das Frucht bringt und das ihr in allen guten Werken Frucht tragt, ist dann logischerweise der nächste Teilsatz. Ein würdiger Wandel ist wiederum die zwingende Voraussetzung für ein fruchtbares Leben. Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor stellte fest, die Widersprüchlichkeit von Christen, die einerseits bekennen, ihrer Bibel zu glauben und andererseits jedoch so leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war eines der stärksten Argumente meiner skeptischen Mitmenschen. Der Satz ist vielleicht im ersten Hören ein bisschen kompliziert, aber er ist wichtig. Ich lese ihn nochmal. Die Widersprüchlichkeit von Christen, die einerseits bekennen, ihrer Bibel zu glauben, andererseits jedoch leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war eines der stärksten Argumente meiner skeptischen Mitmenschen. Hudson Taylor war ja bekanntermaßen China-Missionar und die Chinesen, die er dort angetroffen hat, waren nicht nur ein gebildetes Volk, sie waren auch sehr scharfsinnig. Und sie haben sehr scharf die Schwachstellen der Botschaft, die ihnen der Missionar zu bringen gedachte, unter die Lupe genommen. Ganz ähnlich hat Mahatma Gandhi einmal gesagt, wären da nicht die Christen, ich glaube, ich wäre einer geworden. Wären da nicht die Christen, ich glaube, ich wäre einer geworden. Das heißt, hätte nicht das tatsächliche Leben der Christen ihre Botschaft so überzeugend widerlegt, hätte nicht fiktiv der BMW-Chef selber einen Porsche gefahren, hätte ich einen BMW gekauft. Aber wenn der auch einen Porsche fährt, dann überzeugt mich der BMW nicht. Wäre nicht das Leben der Christen, wäre ich auch einer geworden. Die Botschaft hat mich überzeugt, aber das Leben derer, die diese Botschaft bringen, hat die Botschaft selbst widerlegt und unglaubwürdig gemacht. Eine für die Christenheit beschämendere Aussage ist kaum vorstellbar. Aber, und da sind wir jetzt wieder direkt bei Paulus, Paulus sagt, das muss nicht so sein. Das darf nicht nur so nicht sein, das muss auch so nicht sein. Paulus hält ein Gemeindeleben für möglich, ein Leben in der Christusnachfolge im Einzelnen wie auch im Ganzen als Gemeinde, das dem Herrn angemessen ist, das dem göttlichen Stand, in dem wir uns als Kinder Gottes befinden, entspricht. Dass ihr würdig wandelt dem Herrn, um ihm in allem zu gefallen. Paulus mutet es einer Gemeinde zu, dass sie nicht nur hier und da einmal, sondern in jedem guten Werk Frucht bringt. Er traut es ihr zu. Mehr noch, er sagt es ihr im Namen Gottes zu, dass sie es kann. Das ist da in den Aufforderungen der Bibel immer mit drin, dass uns die Verheißung gegeben ist, was der Herr von uns erwartet, gibt er uns durch den Geist Gottes, dass wir es auch können. Der Gemeinde und jedem Einzelnen gilt die Zusage, ihr könnt so leben, dass ihr dem Herrn in allem gefällt. Ihr könnt so leben, dass ihr in jedem guten Werk dem Herrn Frucht bringt. Können wir das wirklich? Ich denke, das ist die Frage, die jetzt bei einigen, vielleicht bei fast allen im Kopf schwebt. Können wir das wirklich? Nein, wir können es nicht, sagt uns unsere Erfahrung. Ihr könnt es doch. Das ist die göttliche Verheißung, die uns der Apostel Paulus zusagt. Das ist ja immer wieder die Spannung, zu sehen, wie unser Leben aussieht und dass uns die Bibel ganz freundlich, aber auch ganz energisch sagt, es kann auch ganz anders aussehen. Das ist nicht die Peitsche des Antreibers, wie die ägyptischen Sklaventreiber die Israeliten angetrieben haben. Es ist praktisch das Zuckerbrot des Herrn, der sagt, Mensch, so könnt ihr sein, so kannst du sein. Warum bist du so, wenn du doch so sein könntest? Und das ist ja aber nichts, was wir jetzt anderen sagen, das ist das, was wir selber uns sagen lassen müssen. Es fängt ja immer bei mir persönlich an, wenn ich ins Wort Gottes hineinsehe, dass ich mir sagen lasse, Herr, wo bin ich noch nicht so, wie ich durch die Kraft deines Heiligen Geistes sein kann und sein soll. Es ist göttliche Verheißung und eines ist klar und damit kommen wir zum dritten Punkt. Es geht natürlich nur in der Kraft Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Es ist die Kraft Gottes, die entsprechend seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit uns gegeben ist. Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und vorher sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und damit ist er bei uns alle Tage. Das ist die Kraft, um die es geht. Wir meinen es oft der rechten Demut schuldig zu sein, dass wir gar nicht genug unsere Schwachheit und Ohnmacht betonen können. Paulus dagegen ersehnt und erbittet eine starke Gemeinde. Nicht in ihrem äußeren Erscheinungsbild, nicht indem sie mächtig einen auf diesen macht. Eine geistlich starke Gemeinde. Sicher, das ist dieser Punkt, es ist keine Stärke, die aus der Gemeinde selber kommt. Die Stärke der Gemeinde kommt von ihrem Herrn. Gott ist mit seiner Kraft mit uns. Und mit dieser Kraft, die er uns gibt, sind wir ausgerüstet und er gibt sie reichlich, er erfüllt uns damit, nach der Macht seiner Herrlichkeit. Liebe Geschwister, was da drin steckt, Gott sagt uns zu, so wie, ja mehr noch, denn Jesus hat ja seine Kraft und Herrlichkeit abgelegt, als er Mensch wurde. Mehr noch, sagt Gott, will ich mit meiner Kraft in euch gegenwärtig sein. Deshalb auch das Wort Jesu, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Wird viel um diesen Vers gerätselt. Aber Gott, Jesus macht damit deutlich, in euch darf durch die Gegenwart des Heiligen Geistes die Kraft Gottes in unvorstellbarem Maße gegenwärtig sein, in der ganzen Fülle seiner Herrlichkeit. Gott will eine Gemeinde, die in der Macht seiner Herrlichkeit lebt, mutig und stark. Und die Bibel gibt uns viele Beispiele dafür. Die Lesung habe ich unter diesem einzigen Aspekt ausgesucht, um zu zeigen, was für ein starker Herr mit dem Volk Gottes ist, der das Meer teilt und die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Eine menschlich in jeder Hinsicht unvorstellbare Situation. Aber Gott tut's. Und es geht hier nicht um ein paar Hampel, die da irgendwo mitten durch ein seichtes Sümpfchen gewadet sind, sondern es geht allein bei den Männern ja um 600.000 Mann, noch dazu Frauen und Kinder. Man kann locker von 1,5 bis 2,5 Millionen Menschen ausgehen, denen Gott Bahn, trockene Bahn mitten durchs Meer macht und die Feinde hinter ihnen in genau diesem Meer umkommen lässt. So einen Herrn haben wir. Und genau das sagt dann auch die Bibel, gibt uns unzählige Beispiele dafür. 5. Mose 31, die Israeliten stehen vor dem Einzug ins Land Kanaan und Mose sagt ihnen, seid mutig und stark. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Oder eine meiner biblischen Lieblingsgeschichten, weil sie so fantastisch von der Größe Gottes berichtet, 2. Chronik 32, Sanherib, der mächtige König der Assyrer, steht vor Jerusalem. Er hat ja alles um Jerusalem herum schon längst in seine Hand gebracht. Der König Hiskia ist sein Gegner, im Grunde nur noch mitten im umzingelten Stadtstaat Jerusalem, vielleicht mit ein bisschen paar Häusern noch außerhalb. Sie haben ihn verspottet, du Winzling Hiskia, auf welche Macht und Kraft willst du hoffen? Sie schlagen ihm eine Wette vor. Wir schenken dir 2000 Pferde. Wetten, du hast noch nicht mal genug Reiter für jedes dieser Pferde. Aber Hiskia tröstet und ermahnt sein Volk. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Denn mit uns sind mehr als mit ihm. Der winzige König Hiskia mit seinem jämmerlichen Häuflein in Jerusalem und draußen das gewaltige, in die Hunderttausende gehende Heer der Assyrer, die alles um sich herum platt gemacht haben, was sie platt machen wollten. Und Hiskia sagt im Vertrauen auf den Herrn, mit uns sind mehr als mit ihnen. Und in derselben Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und liebe Geschwister, diese geistliche Tatsache und Ermahnung gilt im Neuen Testament nicht weniger, damit wir nicht meinen, ja, das war Altes Testament, Bedingungen des Alten Bundes. Nein, 1. Korinther 16, 13 mahnt uns, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Oder Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der schon zitierte Ausleger Werner de Boer sagt, es ist wahrlich kein Ruhm für Gott, wenn seine Gemeinde kraftlos und ohnmächtig ist und in allen Anforderungen versagt. Er meint natürlich geistliche Anforderungen. Es ist wahrlich kein Ruhm für Gott, wenn seine Gemeinde kraftlos und ohnmächtig ist und in allen Anforderungen versagt. Das ist nicht würdig des Herrn. Darum will und erbittet Paulus auch in Kolosse eine kraftvolle Christenheit. Soweit dieses Zitat. Ich dachte in der Vorbereitung auch an den Missionar Ludwig Nommensen, der Ruf Gottes holte ihn nach Sumatra, Indonesien. Alle anderen Missionare beschränkten sich auf die Arbeit an der Küste, weil es ihnen weiter drin zu gefährlich war. Nommensen allein ging hinein bis ins Innere der Insel. Jedes Dorf war eine kleine Festung. Niemand konnte es wagen, auch die Einheimischen nicht, sich ohne bewaffnete Begleiter vom eigenen Dorf zu entfernen. Menschenfresserei war an der Tagesordnung. Und das aus Nachbarsgarten schmeckt ja immer besonders gut, wenn ich es mal makaber sage. Ja. Also die haben immer eifrig geguckt, wo gerade was Essbares rumläuft. Die eingeborenen Zilundungs, das war der erste Ort, an dem er wirkte, drohten ihm: Die Menschenfresser aus Toba werden dir den Kopf abschneiden und dich auffressen, wie ein Huhn auf der Straße ein Reiskorn aufpickt. Die Menschenfresser von Toba, weit noch im Landesinnern, in den Bergen am Tobasee, waren der Inbegriff von Gewalt und Kannibalismus, die Angst und Schrecken verbreiteten. Nommensen aber ließ sich nicht einschüchtern, ganz ruhig antwortete er: Wenn der Herr, der das Reiskorn hingeworfen hat, die Hühner wegjagt, werden sie es nicht fressen. Und sie kamen, die Leute vom Tobasee, sie kamen zu Ludwig Nommensen nach 20 Jahren, aber nicht um ihn aufzuessen. Sie hatten die gewaltigen, segensreichen Veränderungen. Sie hatten die Macht der Herrlichkeit Gottes gesehen, die das Evangelium bewirkt hatte. Und so schickten sie ihre Boten und die Häuptlinge vom Tobasee, die Angst und Schrecken verbreitenden Kannibalen, baten Nommensen um Missionare, damit auch ihr Volk, ihre Stämme, ihre Dörfer so vom Evangelium verändert werden sollen. Sie waren überzeugt, durch einen Wandel würdig dem Herrn, ihm in allen Dingen zu gefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk. Seid stark und mutig. Niemals aus uns selbst, immer im Vertrauen auf Gottes Wort. Von Nommensen stammt dieses Wort, es gefällt mir ganz besonders gut, er sagt: Mit Gottes Wort sollen wir wie mit Zahlen rechnen und am Anfang der Schlacht des Siegs uns freuen. Sein Leitwort hieß Vorwärts, deshalb habe ich es auch mit in die Predigt, ins Predigtthema aufgenommen, Vorwärts. 20 Jahre vorher, als Ludwig Nommensen das erste Mal das Land um den Tobasee sah, da schrieb er: Wann wird diese große Schar ihre Knie beugen vor unserem Herrn Jesus? Im Geist sehe ich schon überall christliche Kirchen, Schulen und Gemeinden, Schulen und Kirchen. Ich sehe sumatranische Prediger und Lehrer, gehört ja zu Sumatra, auf Lehrern, auf allen Kanzeln und Kathedern, jung und alt, den Weg zum Himmel lehrend. Ihr werdet sagen, ich fantasiere. Nein, das tue ich nicht. Mein Glaube schaut das alles, denn es muss, es wird so kommen. Ich habe guten Mut, auch wenn die Leute schon jetzt widersprechen, um allerlei Pläne machen, um Gottes Wort abzuhalten. Sie können den Ozean ebenso wenig vom Meeresstrand abhalten, wie Gottes Wort von ihren Herzen. Liebe Geschwister, trauen wir das dem Wort Gottes auch heute noch zu, dass es die Herzen der Menschen erreicht. 20 Jahre später war das alles wörtlich in Erfüllung gegangen. Als Nommensen starb, hinterließ er eine blühende Kirche mit 180.000 Mitgliedern. Nommensen hatte das Ziel klar vor Augen. Er sah etwas, er erwartete etwas, er traute Gott etwas zu. Was sehen wir? Was erwarten wir? Was trauen wir Gott zu für unsere Gemeinde? Dabei ist es wichtig, nochmal festzuhalten, es ist nicht der persönliche Wunsch und der menschliche Wille des Paulus, dass er sich eine starke Gemeinde wünscht. Paulus tut nicht seinen Willen kund, er tut Gottes Willen kund. Gott will eine geistlich starke Gemeinde. Gott will eine Gemeinde, die in seiner Fülle lebt. Gott will eine Gemeinde, die ihm etwas zutraut. Gott will eine Gemeinde, die etwas von ihm erwartet. Nein, nicht etwas, die Fülle von ihm erwartet. Dazu gehört allerdings noch als vierter und letzter Punkt und als zwingende Voraussetzung, Viertens, die Ausdauer und die Standhaftigkeit. Ausdauer und Standhaftigkeit. Das geht nicht ohne eine enge Beziehung zu Jesus. Denn nur aus der täglichen Beziehung zum Herrn kann auch die Kraft und die Ausdauer kommen. Es braucht aber ebenso, liebe Geschwister, die enge Beziehung zwischen den Geschwistern, indem wir auf diesem Weg durch gegenseitige Liebe und Vertrauen ermutigt, gestützt und getragen werden. Wenn dies nicht geschieht, richtet sich ein Werk oder auch eine Gemeinde selbst zugrunde. In diesen Tagen schrieb mir ein älterer Bruder, der seit vielen Jahrzehnten in einem bestimmten christlichen Werk engagiert ist. Er schrieb, im Laufe der Kirchengeschichte mussten manche Glaubenswerke und Vereinigungen ihre Existenz unter dem Druck äußerer Umstände aufgeben. Im Blick auf diese Bewegung, in der er selber nun seit vielen Jahrzehnten aktiv ist, schreibt er, diese Bewegung aber steht nicht in Gefahr, aufgrund finanzieller, theologischer oder personeller Probleme aufgeben zu müssen. Es waren die internen Kämpfe, die uns Jahrzehnte hindurch behinderten, lähmten und in der Außendarstellung schwächten. Die Vorstandsbrüder vernichten das Werk vom Innern her. Wenn Ausdauer und Standhaftigkeit durch innere Uneinigkeit zerstört werden, kann kein christliches Werk und keine Gemeinde auf Dauer bestehen. Darum haben wir jeden Tag Grund, um Liebe, um Einmütigkeit und Demut zu bitten, dass dadurch Ausdauer und Standhaftigkeit jeden Tag aufs Neue ermutigt und gestärkt werden und unsere Gemeinde in der alles umfassenden Fülle in Christus lebt als eine dem Herrn entsprechende Gemeinde. Das wollen wir doch sein, eine dem Herrn entsprechende Gemeinde. Amen.